Wir machen ja das über das Programm und Thema vom IMI-Kongress fangen wir immer an, so uns im Frühjahr Gedanken zu machen. Da war relativ schnell klar, dass man an Corona nicht drumherum kommt und haben das ja überlegt, unter diesem Titel der Politik der Katastrophen zu behandeln. Und wir sprechen eigentlich beim IMI-Kongress immer auch über Geopolitik. Und so kam recht früh der Titel Geopolitik im Schatten von Corona zustande. Und rückblickend muss ich feststellen, dass wir da vielleicht auch ein bisschen naiv waren. Also die Diskussion schritt im Laufe des Frühjahrs bis zum Frühsommer voran und wir dachten, da könnte man bis zum Ende des Jahres vielleicht schon ein paar erste Indizien erkennen, um mal grob zu sagen, wovon wir ausgegangen sind. Wir sind fälschlicherweise davon ausgegangen, dass diese Pandemie mal wieder den globalen Süden besonders hart treffen würde und dort besonders schwerwiegende Folgen hätte. Wir sind davon ausgegangen, dass das dann auch zu Konflikten führt. Krise, auch Wirtschaftskrise, führt ja meistens zu Konflikten und dass die sich dann vielleicht auch bis in den Winter schon zu Stellvertreterkonflikten eskalieren zwischen Großmächten, die sich ja eigentlich immer einmischen. Und wir sind auch davon ausgegangen, dass es massive wirtschaftliche Einbrüche und damit womöglich auch grundlegende Verschiebungen im globalen Machtgefüge gäbe. Also, dass man ganz klar erkennen könnte, einzelne Staatenblöcke werden halbwegs verschont, können da ihre Chancen machen. Wir dachten, Staaten, die Austeritätsprogramm gefahren sind und hohe Rücklagen haben, können davon vielleicht profitieren, während andere, die schon sehr prekär und verschuldet sind, besonders, also wir sind von riesigen Verschiebungen ausgegangen. Nichts von dem ist bislang ausgeschlossen. Ich glaube, es ist noch ziemlich viel offen. Erste Indizien und auch aktuelle Diskurse weisen aber bei erstaunlich vielen Sachen in eine andere Richtung. Erstens, besonders hart betroffen ist der globale Norden. Die Infektionszahlen, aber auch die Totenzahlen insgesamt sind in Europa, Nord- und auch Südamerika besonders hoch, während Afrika und Südostasien bislang insgesamt glimpflich davon gekommen sind. Also bei so globalen Aussagen immer Gefahr, einzelne Katastrophen sozusagen, dass sie unter den Tisch fallen. Das soll nicht beschönigt werden. Die Gesamttendenz, die zwei neu aufkommende oder eskalierende Konflikte scheinen zunächst Bezüge zur Pandemie zu haben. Ein Beispiel zu nennen, Polisario hat neulich Waffenstillstand in der Westsahara, der seit Jahrzehnten gehalten hat, nicht als Recht auf. Da wird gekämpft wieder. Da lässt sich aber eigentlich kein Beispiel zur Pandemie erkennen. Du ist insgesamt, was die Zahlen, aber auch den Wirtschaftseinbruch angeht, eins der oder vielleicht das am härtesten betroffene Land. Auch Libyen hatten wir schon gehört, Explosionskatastrophe dazu. Aber auch hier scheint die Pandemie eher ein Katalysator für Bewegungen gegen Neoliberalismus darzustellen. Und zuletzt kann man diese Eskalation zu Stellvertreterkonflikten bislang kaum erkennen. Stattdessen wird auch aus dem globalen Süden eher so eine Art Selbstbeschäftigung der Metropolen, der ehemaligen Metropolen konstatiert. Und es gibt da interessante Diskurse, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, dass die Pandemie auch dazu führen könnte, dass da eigene Stärken wiedererkannt werden, ein eigenes Selbstbewusstsein. Es ist wirklich ein bisschen bemerkenswert, dass auch ausbleibende Hilfen da weniger katastrophale Auswirkungen hatten und man die Stärken regionaler Kooperation erkennt. Oder auch in Lateinamerika, dass man jetzt denkt, okay, wenn der Norden mit sich selbst beschäftigt ist, haben wir jetzt vielleicht eine bessere Chance auch zum Sturz des Neoliberalismus. Drittens ist eine Wirtschaftskrise in dem Ausmaß, wie ich sie zum Beispiel erwartet hätte, bislang ausgeblieben. Auch der ganz große Börsencrash. Und es ist auch bemerkenswert, dass von westlichen Thinktanks sowohl der Sicherheitspolitik als auch der Ökonomie ganz schön viel von Chance geredet wird. für eine Transformation der Wirtschaft. Also das World Economic Forum spricht vom großen Reset. McKinsey ist auch, sind ganz viele Papiere, ja, jetzt Transformation, das Window of Opportunity und so. Also da herrscht ein ganz seltsamer Optimismus vor. Und das Gleiche gilt auch für die sicherheitspolitischen Thinktanks, wo man aber auch diese Tendenz zur Selbstbeschäftigung erkennt. Also irgendwie ein Aufstieg des Südens oder der BRIC-Staaten jetzt ohne China spielt da eine erstaunlich kleine Rolle. Stattdessen wird im europäischen Weltbild eigentlich weiterhin oder vor allem jetzt nur noch drei Blöcke wahrgenommen: USA, China und Europa. Und da, das möchte ich am Anfang sagen, ich möchte am Schluss nochmal auf das internationale System insgesamt zu sprechen kommen. Aber wenn ich das jetzt so referiere, birgt es natürlich die Gefahr einer Reproduktion. Also vielleicht ist man da auch auf dem falschen Dampfer. Aber klar erkennt man das an einem Papier, das ich jetzt ein bisschen ausführlicher darstellen möchte. Auch eines der wenigen Papiere, was wirklich so sicherheitsgeopolitisch die Implikationen schon ausleuchtet. Das heißt auch genauso, the geopolitical implications of the COVID-19 pandemic. Das wurde vom Generaldirektoriat External Policy für das EP, für den Außenausschuss des Europäischen Parlaments erstellt. Und das hat im Wesentlichen drei Themen: die Entfremdung von den USA, den Aufstieg Chinas, das ist alles nicht neu, und vielleicht, was ein bisschen neuer ist, in Wirklichkeit aber auch nicht, die Kritikalität von Wertschöpfungsketten. Also zu den Wertschöpfungsketten werden drei spannende Beispiele genannt. Einerseits hat Japan im Zuge dieser Pandemie riesige Förderprogramme für Unternehmen aufgelegt, die ihre Produktion aus China abziehen wollen. Großbritannien hat ein Programm vorgeschlagen, ein 5G-Club aus 10 Demokratien, auf die sich dann aber auch die ganze Produktionswertschöpfungskette der Telekommunikationstechnologie beschränken soll. Oder dass die EU eben jetzt so eine Art Strafzölle erhoben hat gegen Glasfaserproduktion in Ägypten im Rahmen der Seidenstraßeninitiative. Also dass es schon ganz konkrete Bemühungen gibt, sozusagen diese Wertschöpfungsketten zu schließen. Ausgehend von 5 identifizierten Tendenzen und 5 neuen Game Changern, die ich jetzt in der Ausführlichkeit nicht darstellen kann, werden dann 3 Szenarien entwickelt. Das erste heißt strategische Distanzierung, also das ist immer von der EU ausgedacht. Strategische Distanzierung geht von einer Wiederwahl Trumps aus, einer wachsenden Entfremdung der EU von den USA, und in dem zunehmenden Konflikt zwischen USA und China positioniert sich dann die EU nicht einseitig, sondern eigenständig, wodurch sich auch der Konflikt mit Russland in einer gewissen Weise abkühlt, also nicht militärisch zu eskalieren droht, aber in einen kontinuierlichen Informationskrieg übergehen. Russland verliert an Macht, weil es vielleicht auch aus chinesischer Sicht nicht so wichtig ist zur Eindämmung der EU, die sich ja nicht auf chinesische Seite stellt. Der Iran implodiert, was da ganz positiv eingeschätzt wird. Und China und Europa konkurrieren weitgehend friedlich eigentlich um Einfluss in Afrika, um das kurz zusammenzufassen. Das zweite ist Europa in Selbstisolation. Auch das geht von einer Wiederwahl Trumps aus. Die USA und China befinden sich hier in einem latenten Kriegszustand, also relativ dramatisch, und Europa hält sich da völlig raus, hat den Anspruch von einer Rolle auf der Weltbühne aufgegeben, lebt grün, autark und demokratisch. Dadurch, weil Europa sich von der Weltbühne verabschiedet, wird der Klimawandel leider weitgehend ungebremst weitergehen und auch die Demokratie sich weiter, also jenseits Europas, weiter im Niedergang befinden, vor allem durch repressive Technologien, die Russland und China unter anderem an Iran und Ägypten liefern, dadurch an Einfluss gewinnen. Ja, und die USA ziehen danach. Das dritte Szenario, die Welt im Lockdown, geht von der Wahl Bidens aus. Hier kommt es zu einer engen Kooperation der EU und den USA. Schon nächstes Jahr wird in dem Szenario eine weltweite Koalition zur Verteidigung der Demokratie, sozusagen eine Mega-NATO, also Verteidigung der Demokratie, gegründet, und die Welt spaltet sich in zwei Teile in einem latenten Kriegszustand, wobei sich die USA vor allem um China kümmert, während Europa also ziemlich robust für die Eindämmung Russlands zuständig ist. Und erstaunlicherweise ist in diesem Szenario das Erfreulichste für den Klimawandel, weil sozusagen die beiden Blöcke nicht um Menschenrechte konkurrieren, sondern um die grüne Wende. Alle drei Szenarien gehen erstmal von massiv gestiegenen Rüstungsausgaben in der EU aus. Und in jedem Fall wird eine technologische, informationstechnologische und damit auch informationelle Blockbildung vorgesehen. Also zu dieser technologischen Blockbildung im ersten Szenario wirklich einen großen Teil nimmt dabei der Informationskrieg mit Russland ein. Also ganz konkret, im europäischen Raum sind nur Plattformen, Social Media Plattformen zugelassen, die Fake News entfernen auf politischen Druck. Es gibt massive Bemühungen zur Erkennung und Entfernung von Fake News und Hate Speech und umfangreiche Institutionen zur Verbreitung eigener Narrative. Im zweiten Szenario ist Europa eine Insel der Technodemokratie. Also während drumherum repressive KI und Big Data Technologien repressive Regimes unangreifbar machen, das ist relativ spektakulär, wie eindeutig das hier formuliert wird, dass das möglich ist. Also dass Staaten, Regierungen durch gewisse Technologien einfach unangreifbar werden, auch durch dann die Allianz der Demokratien oder in dem Fall die USA auf der einen Seite, USA oder China. Also zuerst liefern Russland und China diese Technologien, stabilisieren dadurch autoritäre Regime, die USA ziehen danach. Aber innerhalb der EU wird durch eine rigorose Anwendung von Standards bei KI und Big Data ermöglicht, durch geschlossene Wertschöpfungsketten sozusagen herrscht hier Friede, Freude, Demokratie. Im dritten Szenario der Bipolarität entkoppeln sich die technologischen Entwicklungspfade und Wertschöpfungsketten der beiden Blöcke vollständig miteinander. Es gibt kaum noch wissenschaftlichen Austausch, kaum noch Migration zwischen beiden Blöcken, also auch kurzfristige, und kaum Informationsaustausch. Also es gibt zwei geschlossene technologische, informationelle Räume. In jedem Fall ist Europa in diesen Szenarien ein grünes Europa. Die erneuerbaren Energien werden angeblich aus ideellen Gründen sozusagen gestärkt, aber es wird auch formuliert, dass die sozusagen als erfreulichen Nebeneffekt auch die strategische Autonomie stärken. Also die strategische Autonomie ist ein ganz zentrales Thema, möchte ich jetzt kurz ein bisschen genauer drauf eingehen, ist nämlich in Wirklichkeit auch nicht neu. Die Idee wird schon ganz klar formuliert in der EU-Globalstrategie von 2016. Im engeren und ursprünglichen Sinne ist damit gemeint eine eigene militärische Verteidigungsfähigkeit der EU, und zwar im ganzen Spektrum, also bis zu Luftkriegen und dann womöglich auch Atomwaffen. Im weiteren Sinne anschließend daran, dass man die Verteidigungsgüter auch selber produzieren muss mit allen Rohstoffen, die da nötig sind. Im weiteren Sinne wird da eben von der Sicherung geschlossener Versorgungsketten ausgegangen, also wie jetzt bei G5, Telekommunikationstechnologie, aber eben auch Rohstoffe und Energie. Das ist ein geopolitisches Konzept, und da sehen wir auch, dass das grüne Europa zumindest als Teilmenge auch der strategischen Autonomie betrachtet wird, also die eigene Energieversorgung und auch so eine Form von Kreislaufwirtschaft, um letzten Endes in so einem Krieg der Blöcke kriegsführungsfähig zu sein. Ein Element dieser strategischen Autonomie ist auch das, was man als digitale Souveränität bezeichnet und was gerade überall, also ein allgemeines Regierungsprogramm, ein Whole-of-Government-Approach ist, in allen Bereichen versucht wird durchzusetzen. Ich habe es zuletzt in der Indo-Pazifik-Strategie der Bundesregierung gelesen. Da heißt es, zur Stärkung der digitalen Souveränität Deutschlands und der EU müssen einseitige technologische und wirtschaftliche Abhängigkeiten vermieden werden. Außerdem müssen wirtschaftliche und sicherheitspolitische Risiken, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Risiken in Datenschutz, geistigen Eigentum und unkontrollierter Wissensabfluss minimiert werden. Verwiesen wird dabei unter anderem auf die von Deutschland und Frankreich initiierte europäische Initiative Gaia-X, die den Aufbau einer eigenen souveränen europäischen Dateninfrastruktur zum Ziel hat. Aber auch, und der Tobias hat das schon angedeutet, eben die sogenannten Corona-Bonds, also dieses EU-Konjunkturpaket in Höhe von 750 Milliarden Euro, geht auch in die Richtung. War ja lange umstritten, EU-Bonds aufzulegen. Man hat es nicht gemacht, um überschuldeten Staaten oder EU-Staaten in der Krise zu helfen. Das bedeutet ja, die EU nimmt Schulden auf, und zwar zu einem Zinssatz, der dann für den ganzen Wirtschaftsraum gilt. Das würde es ermöglichen, für Staaten, Einzelstaaten, die in der Schuldenfalle gelandet sind, sozusagen bessere Zinsen zu erreichen, die zu refinanzieren. Das wurde immer abgeblockt. Jetzt wird es erst, also es hieß auch, es wäre rechtlich nicht möglich. Jetzt wird es plötzlich gemacht, aber nicht um Schulden zu bedienen oder sonst was, sondern für den Wiederaufbau als Konjunkturpaket, gekoppelt an halbjährliche Reformevaluation und so weiter. Also im Grunde so ein bisschen Griechenland-Troika-Programm light und gebunden an die digitale und grüne Wende. Das heißt, jeder Staat, der da Geld abrufen will, muss sich einer gewissen Idee von Wirtschaftspolitik, die klar auf Digitalisierung zum Beispiel zieht, unterwerfen oder zumindest so tun. Ein großer Teil dieser Gelder wird über Instrumente wie InvestEU oder den Europäischen Fonds für strategische Investitionen abfließen. Die sollen allerdings als Hebel wirken, um privates Kapital, Risikokapital zu mobilisieren, dessen Risiken übernommen werden. Also muss auch so sein, nicht alle Gelder werden über diese Fonds, also nicht alle 750 Milliarden gehen über diese Fonds, und trotzdem wird für die Wende insgesamt ein Budget in dem Raum von 1,2 Billionen veranschlagt. Also es geht darum, privates Kapital zu hebeln. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen zum Beispiel will mit 21 Milliarden Euro Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro anstoßen, indem, Zitat, bei aussichtsreichen Projekten der Finanzierungsanteil mit dem höchsten Risiko übernommen wird. Zitat weiter, es bestehen Anlagemöglichkeiten sowohl in Infrastruktur als auch in Aktienfonds, die an Start-up-Unternehmen und kleine und mittelständische Unternehmen gerichtet sind. Also die EU schießt Kapital im Grunde zur Unterstützung von Risikokapital, das dann wiederum in Start-ups investieren soll, die ja naturgemäß Risiko sind. Also man weiß ja nie, was da rauskommt. Das ist eine allgemeine Strategie, und die ist auch nicht so neu. In Deutschland wurde zum Beispiel längst vor der Pandemie vorbereitet und geplant. Diesen Sommer die Bundesagentur für Sprung-Innovation als Sprint GmbH mit Sitz in der Leipziger Innenstadt gegründet. Gründungsdirektor Rafael Laguna de la Vera, der selbst als Investor und Unternehmer tätig war, beschreibt deren Aufgabe so, Zitat, wir nehmen die Projekte, die zu groß und zu riskant sind, wo ein normaler Finanzinvestor vielleicht nicht gut beraten ist zu investieren, also wo man vielleicht Geld versenkt. Wir entwickeln die, das war jetzt von mir, Zitat weiter, wir entwickeln die zu einem Grad, wo dann Business Angels, also Finanzinvestoren, auch einsteigen können und auch sollen. Also das Risiko wird sozialisiert, die Gewinne dann entsprechend privatisiert. Das ist das Modell der Technologieentwicklung, das in USA und EU gerade vorherrscht. Es ist eigentlich ein Modell zur Umverteilung. Die Agentur soll bis Ende des Jahres EA-10s mit 1 Milliarde Euro ausgestattet werden. Anderes Beispiel, also das ist jetzt schon ein bisschen speziell, aber ein schönes Beispiel. Manche von euch sitzen ja vor den Computern oder auch am Radio, können nebenher mal den Venture Capital Fonds Coparion googeln mit C. Der kommt daher wie ein Risikokapitalfonds. Kapital mit Weitblick ist der Leitspruch. Wurde aber vom Bundeswirtschaftsministerium gegründet und von der KfW und später auch der Europäischen Investitionsbank mit 275 Millionen Euro ausgestattet und weist aktuell eine Beteiligung an 42 Startups aus, jeweils gemeinsam mit anderen Risikokapitalgebern. Und also ich habe mir die mal kurz angeguckt. Bei den meisten ist nicht ersichtlich, ob die überhaupt schon ein Produkt auf dem Markt haben, ob es die noch geben wird in einem Jahr oder in 5. Ob ihr Businessmodell funktioniert, aber es funktioniert natürlich, solange der Staat immer weiter Geld reinpumpt. Ich frage mich, wie soll das funktionieren? Ist das die nächste große Blase, die irgendwann platzt? Ich gehe mehr oder weniger davon aus. Es ist aber auch die Frage, wie das eigentlich mit der strategischen Autonomie zusammenpasst, weil gerade wenn man sich auf Risikokapital verlässt, und auf Start, dass das in Startups investiert, die werden ja total leicht übernommen. Und das ist ja ein Problem, was jetzt auch in den letzten Wochen ein bisschen für Furore gesorgt hat. Das InQtel, so ein Kapitalfonds des CIA, des US-Geheimdienstes, jetzt jede Menge Startups oder jetzt gerade Startups einkauft in Deutschland, die irgendwie der EU-Sicherheitspolitik dienlich sein könnten. Und man dasteht und Deutschland da investiert hat, weil sie das vielleicht sicherheitspolitisch, militärisch, geheimdienstlich auch interessant fanden. Und es wird denen jetzt einfach weggekauft. Da wird sich, glaube ich, auch in nächster Zeit regulatorisch einiges zeigen, dass es Bemühungen geben wird, sozusagen konkurrierendes Risikokapital, was es, glaube ich, so gar nicht gibt, auszuschließen. Es ist jedenfalls schon phänomenal, dass es viele Beispiele gibt, auch zum Beispiel der lokale Tübinger, oder eigentlich US-deutsche Impfmittelhersteller CureVac. Da ist auch der Bund eingestiegen als stiller Teilhaber mit 300 Millionen Euro über die KfW und das hat dann CureVac auch nicht davon abgehalten, ein paar Wochen später an die Börse zu gehen, und zwar an die US-Börse. Abschließend möchte ich nochmal zurück zum Nord-Süd-Verhältnis kommen, zwei kurze Punkte ansprechen. Die strategische Autonomie wird nicht ohne Digitalisierung und Automatisierung machbar sein. Wenn man die Sachen möglichst nah und in der EU produzieren will und da nicht mehr die Lohndifferenziale ausnutzen kann, die Produktion irgendwie aus China und Südostasien abziehen will, dann wird das Automatisierung bedeuten. Und also Stefan Kühnert hat ja letztes Jahr bei Papyrossa auch ein Buch über künstliche Intelligenz und Arbeit rausgebracht, wo er beschreibt, was für gewaltige Auswirkungen das auf Arbeitsmärkte in Südostasien haben wird und was da vielleicht für Verwerfungen dann zu erwarten sind. Oder auch andere Regionen, die als verlängerte Werkbank gedacht sind. Also das wird auch hier in der Automobilindustrie wird Automatisierung zu Massenentlastung führen, aber hier gibt es noch andere Abfederungen als woanders. Zweitens, geopolitische Blockbildung und informationelle Abschottung lassen sich meiner Meinung nach auch schon sehr deutlich bei der Impfstoffentwicklung beobachten. Verschiedene Blöcke forschen mit verschiedenen Modellen, staatlich, privat, also staatliche Forschungsinstitute, private Forschungsinstitute, staatlich geförderte Start-up-Forschungsinstitute an verschiedenen Arten von Impfstoffen. Und hierzulande wird dabei schon bemerkenswert stark nur die in USA und EU vorherrschende Methode der staatlich geförderten privaten Forschung wahrgenommen, die dann eben auch auf eine bestimmte Art von Impfstoffen, die mRNA, zielen. Und da hat man einerseits in der Produktion eigentlich einen europäisch-US-amerikanischen gemeinsamen Block, aber auch nur bei denen wird konkurrieren zwischen USA, EU, Deutschland, EU auch diese Impfdosen eingekauft. Obwohl, das kann man dem sozusagen Impfentwicklungsspiegel der WHO eigentlich ganz gut entnehmen, auch andere Staaten und Blöcken schon vielversprechende Kandidaten haben. Das kann ich nicht verifizieren. Also ich glaube, da herrscht auch schon ein Informationskrieg, aber angeblich wurden in China auch schon 1 Million Menschen geimpft. Ob das funktioniert oder so, wird hier, finde ich, gar nicht groß wahrgenommen, sondern man fokussiert sich auf die eigenen Hersteller und jeder dieser Blöcke hat auch schon mit anderen Staaten Absprachen getroffen, wer dann als erstes versorgt wird und so weiter. Ich denke also, wir können damit rechnen, dass es auch diesbezüglich zu einer Art Blockbildung kommen wird, die meiner Meinung nach bereits jetzt mit einem heftigen Informationskrieg einhergeht. Und da vielleicht abschließend nochmal ein Zitat aus dem vorgestellten Szenarienpapier, wo das ganz am Rande auch vorkommt. As different states have rushed off to trials of vaccines, it is clear already that the first successful one will increase the leverage of the state that has sponsored it. It could fuel further tensions, but also serve as another element to improve one's own standing in the world. Also die Staaten konkurrieren, wetteifern um die Entwicklung von Impfstoffen und der als Erster dran sein wird, wird einen mächtigen Hebel haben und dann diese typische EU-Formulierung oder geopolitische Eigenformulierung, das könnte zu neuen Spannungen führen. Gemeint ist hier natürlich, wenn andere das als Erstes entwickeln. Oder als einem Hebel für das eigene Standing in der Welt dienen. Damit ist natürlich die Situation gemeint, wenn man selber zu den Ersten gehört oder der Erste ist. Die Geopolitik der Impfstoffe und der Entwicklung wären ein eigenes Thema. Da bin ich leider tatsächlich nicht vorbereitet. Da bin ich auch vielleicht nicht ausreichend vorgebildet. Aber das wird sicherlich noch spannend, aber ich mache an der Stelle mal Schluss und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.